Ich freue mich, dass ich heute Abend wieder hier sein darf in eurer Mitte und auch diese Gelegenheit habe, Gottes Wort und die Prinzipien seines Wortes mit euch anzuschauen. Und vor allem, wenn es um dieses wichtige Thema geht, wie werde ich fertig mit den Erziehungsfehlern meiner Eltern? Wir wollen uns noch einmal neigen zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für das Vorrecht, das wir haben, uns in deinem Namen versammeln zu dürfen, für die offene Tür, die du uns bereitest, dass wir direkten Zugang zu dir haben dürfen über Jesus Christus. Danke für die Möglichkeit des Gebets, dass wir dich bitten dürfen um Hilfe für diese Stunde. Wir brauchen deine Hilfe, damit wir hören und reden, wie es dir gefällt. Wir wollen gemeinsam lernen. Und Herr, hilf, dass diese Stunde eine sehr praktische Hilfe sein darf für manche, die noch sehr daran gebunden sind und es noch nicht verarbeitet haben, was mit ihnen alles passiert ist in der Vergangenheit. Ich bitte dich im Namen Jesu um deine Hilfe und bete dich darüber an. In Jesu Namen. Amen. Es ist mir einmal in der Überlegung eingefallen oder aufgefallen, dass selbst die irdischen Eltern von unserem Herrn Jesus Christus, Josef und Maria, keine vollkommenen Eltern waren. Das bedeutet eine Beruhigung für mich, weil ich sehen darf, dass Jesus Christus in einem Elternhaus aufgewachsen ist hier auf Erden, ähnlich wie alle es uns hinter uns gehabt haben. Nun, man muss dazu sagen, dass Josef und Maria ganz sicherlich außergewöhnliche Menschen waren. Wir wissen von der Schrift einiges über ihren Charakter und von ihnen, aber sie waren trotzdem unvollkommene Eltern. Denn es muss eine offensichtliche Tatsache sein, dass es keine vollkommenen Eltern gibt. Weil wir alle Menschen sind. Und es menschelt halt. Wir versagen immer wieder, obwohl wir das nicht möchten. Und Paulus hat es auch beschrieben in Römer 7. Selbst manchmal das, was wir uns vornehmen, nicht zu tun, das tun wir. Und das, was wir uns vornehmen zu tun, das tun wir nicht. Eben weil es bei uns so ist, dass wir nicht vollkommen sind. In jeder Erziehung hat es daher Fehler gegeben. Alle Eltern, selbst die, die es aufrichtig versucht haben und die vielleicht sogar zu einem hohen Maß es richtig gemacht haben, alle Eltern haben Fehler gemacht. Und kein Mensch ist dann daher geschont geblieben vor den negativen Folgen und Auswirkungen dieser Fehler seiner Eltern. Die Wunden und Narben bleiben oft ein ganzes Leben lang. Und ich bin überzeugt, wenn es möglich wäre, im Einzelgespräch über längere Zeit mit jedem hier einzeln zu sprechen und wir die Zeit hätten, ein bisschen über die Vergangenheit uns gegenseitig zu erzählen, wir würden staunen, wie viele Parallele es gibt, wie viel wir alle gelitten haben an manchen Erziehungsfehlern unserer Eltern. Ich möchte noch einmal von gestern Abend wiederholen, dass das Ziel aller Kindererziehung von der Schrift her gesehen, das Ziel ist, dass Kinder aufwachsen und Reife erreichen. Von der christlichen Perspektive, von der biblischen Perspektive ist mein Ziel für meine Kinder, dass sie zu Christusähnlicher Reife heranwachsen. Ich habe dieses Ziel, aber nicht damit ich zum Schluss gut dastehe. Manche Eltern machen den Fehler, dass sie sagen, mach das bloß nicht, damit ich nicht blamiert werde. Und man sieht ein bisschen hinter solch einer Aussage, dass die Eltern die Kinder für sich erziehen und ihre Erziehungsmethode eigentlich sich selber im Auge hat und nicht das Wohl der Kinder. Es ist nicht leicht, Kinder zu erziehen, wo unsere Augen auf das Wohl der Kinder gerichtet sind, damit es ihnen gut geht, egal ob wir zum Schluss gut dastehen oder nicht als Eltern. Das Ziel ist Reife, Christusähnlichkeit oder Ausgewogenheit im Charakter, sodass man nicht umhergetrieben wird von jeder möglichen neuen Aussage oder von jeder möglichen neuen Gedankenrichtung. Dass Kinder wissen, wer sie sind, wo sie stehen und wo sie hingehen mit ihrem Leben. Und wir leben in einer Generation, in der viele, viele, viele Jugendliche diese Frage nicht beantworten können. Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Und wo gehe ich hin? Die drei grundsätzlichen Fragen des Lebens. Dazu müsste ich noch sagen, was ich auch gestern Abend gesagt habe, nämlich, dass wir alle tendieren, die Fehler unserer Eltern zu kopieren. Wir können unsere Eltern hassen für das, was sie falsch tun oder getan haben an der Erziehung bei uns. Und es ist sehr beschämend und ernüchternd, wenn wir uns selber dabei ertappen, in der Erziehung unserer eigenen Kinder. Denn jeder tendiert, die Kopie zu wiederholen, die er gesehen hat. Wenn unsere Vorbilder nicht gute waren, trotzdem wurden wir so angeleitet. Ich sage tendieren, das Wort tendieren ist bewusst gewählt, es ist kein Absolut. Sondern es ist eine Tendenz und wir können mit der Tendenz unserer Vergangenheit bewusst brechen. Wir brauchen nicht falsche Spuren zu wiederholen. Aber es muss eine bewusste Entscheidung geben. Ich möchte heute Abend auf 8 Fehler eingehen. Diese 8 Fehler sind sicherlich nicht alle. Aber ich möchte auf 8 eingehen heute Abend. Und versuchen anhand von der Aussage dieser oder der Beschreibung dieser verschiedenen Fehler auch gewisse Antworten zu geben und dann zum Schluss auf eine Gesamtlösung zu kommen. Erstens, manche Eltern haben ihre Kinder mit viel zu viel Freiheit erzogen. Ein Kind ist total unfähig, als kleines Kind, sich selbst zurechtzufinden, in einer solch komplizierten Welt, wie wir sie haben. Gott gab dem Kind die Eltern, damit die Eltern das Kind anleiten. Und wenn Eltern ihre Funktion als Anleitende und Erziehende nicht sehen, sondern das Kind der Freiheit überlassen, viel zu viel, ist dieses Kind viel zu früh vor Fragen gestellt, für die es noch nicht gewachsen ist, noch nicht gereift ist. Und solch ein Kind ist oft sehr frustriert innerlich. In Amerika ist dieses ein besonders großes Problem in der heutigen Zeit, wo beide Partner arbeiten, von dem es auch viel gibt in Deutschland, obwohl ich das Problem in Deutschland vielleicht nicht so in der krassen Darstellung gesehen habe, wie es in den Staaten oft der Fall ist, dass dem Kind einen Schlüssel gegeben wird zur Wohnung, wo es 6 Jahre alt ist, beide Eltern arbeiten, das Kind kommt nach Hause und muss sich selber dann durchschlagen für den Rest des Tages. Muss sich zurechtfinden, bis die Eltern nach Hause kommen. Sie kommen eventuell nach Hause und verlassen dann die Wohnung bald wieder. Sodass so ein Kind auch im jungen Alter viel zu viel Freiheit hat und auch fähig ist, leider viel zu viel anzustellen. Es hat keine Grenzen. Es hat wahrscheinlich auch, oder oft ist es der Fall, dass solche Kinder den Willen nicht geblockt bekommen haben. Es konnte tun, was es wollte. Es musste nicht fragen. Oder wenn auch die Eltern da sind, manche Eltern haben resigniert und das Kind weiß, sich durchzuboxen. mit emotionalem Druck oder sonst was, und das Kind erreicht, was es will. Solch ein Kind, wie gesagt, ist sehr, sehr frustriert. Dieser Fehler wird zunehmend gemacht werden in unserer Gesellschaft bei jungen Paaren, die unsicher sind, ob man einem Kind Grenzen setzen soll. Ich wiederhole bewusst heute Abend, weil nicht alle da waren vor zwei Abenden, dass Eltern den Auftrag haben, ein Kind in Ausgewogenheit zu erziehen, wo Liebe und Zärtlichkeit und Annahme und Freundlichkeit und Erbarmen da ist für das Kind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo ein ausgewogenes Maß dieser Liebe gegenüber an Korrektur, Grenzen, Wahrheit und klare Richtlinien gibt für das Kind, sodass beide Seiten in Ausgewogenheit da sind. Beide Schienen, wenn man will, von diesem Zug unseres Lebens. Und viele Kinder haben eben diese Schienen der Gerechtigkeit und der Grenzen nicht erlebt. Sie sind meistens sehr frustriert. Meistens haben sie auch das Gefühl, nicht geliebt zu werden von ihren Eltern, weil ihnen alles erlaubt wurde. Und ich denke, auch ein Großteil dieser Kinder ist behaftet mit Respektlosigkeit den Eltern gegenüber. Ich kenne einen Mann, der war Soldat in Vietnam, ein Amerikaner. Und ich lernte ihn kennen, der war so 20, 21, kam zum Glauben an Jesus Christus und erzählte von der Zeit seiner Jugend, wo er war etwas älter, wo er eine ziemlich gute Erziehung, menschlich gesprochen, gehabt hat, aber wo er dann mit einem frechen Mund seinen Vater angeredet hat. Und er wusste, dass sein Vater ihn hätte scharf zurechtweisen sollen und züchtigen sollen. Das hat er gewusst. Und er sagte mit 22, mein Vater hätte mich verprügeln sollen. Aber er hat es nicht gemacht. Und ich habe seit dem Tag ihn nicht mehr respektiert. Nun, ich sehe es als notwendig, dass Eltern eine Grenze setzen und den Kindern nicht grenzenlose Freiheit bieten. Und die Kinder respektieren das und freuen sich, wenn die Grenze natürlich in ausgewogener Liebe gesetzt wird. Ein zweiter Fehler: zu wenig Freiheit, Einengung, sehr besorgte Eltern, ständig über die Schulter schauen, immer nur kontrollieren. Niemals kann das Kind Verantwortung lernen. Eine einengende, sehr eingrenzende Erziehung. Und wir haben das auch alle beobachtet, dass manche Eltern so besorgt sind um ihre Kinder, dass gar nichts recht sein kann. Und wir haben das auch oft erlebt, dass junge Paare dem Kind gar keinen Freiraum geben. Wir haben in der Erziehung unserer Kinder versucht, so bald wie möglich dem Kind so viel Freiraum zu geben, wie wir es für weise hielten, und versucht, das immer auszudehnen, dass das Kind sich mehr und mehr entfalten konnte in der Umwelt. Wir wurden besucht einmal von einem Verwandten, und diese verwandte Person mit uns war eigentlich nicht glücklich mit einer gewissen Freiheit, die wir gegeben hatten, und lief ständig hinterher bei dem Kleinen und tu das nicht und klettere nicht drauf und mach das doch nicht. Und wir haben diese Freiheiten gegeben, wir haben da nichts gesagt. Und die Reaktion war von dem Kind zu diesem Verwandten totale Ablehnung. Da, wo die Eltern Freiheiten gegeben hatten, kam eine Einengung als auch genauso frustrierend. Grenzen ja, aber nicht ständige Einengung. Ich sagte schon vorhin, dass weise Erziehungsberater sagen, ein Großteil, die Mehrheit von der Umwelt eines Kindes soll zu bejahen sein, von einem kleinen Kind. Es gibt in unserer Wohnung Steckdosen und wir haben natürlich diese Sicherheitsdinge drin, wo wir kleine Kinder gehabt haben, damit die Kinder nicht herumspielen können und sich selbst verletzen können. Und trotzdem war eine Steckdose in unserer Wohnung eine der wenigen Nein-Sachen. Nein, das darfst du nicht anfassen, denn wenn wir woanders hinkommen, möglicherweise sind die Steckdosen da nicht geschützt. Alle Glas- und Porzellansachen wurden weggeräumt, irgendwie hochgestellt, sodass das Kind sich frei aufhalten konnte in der Wohnung, aber da war ein Nein. Es war der Baum, von dem es nicht essen durfte. Und natürlich mussten wir lernen, da konsequent zu sein, dass unsere Kinder gelernt haben, das fasst man nicht an. Aber wir versuchten sonst im Umfeld des Kindes ein bejahendes Umfeld zu haben, ein zu begrüßendes Umfeld, und dass wir es dem Kind überlassen konnten, dahin zu krabbeln und dorthin zu laufen und das anzufassen, ohne dass wir ständig Nein sagen mussten. Wir haben Leute besucht, und gerade diese gewisse Freiheit, die wir in der eigenen Wohnung hatten, diese Leute wussten, unsere Kinder kommen, und sie haben diese Hummelfiguren gehabt. Und ihr wisst ja, die Dinge sind nicht gerade billig. Sie kosten, das waren vor einigen Jahren, diese Porzellanfiguren von Bayern, glaube ich, hergestellt oder irgendwo. Amerikaner sollen darüber wissen, denn sie sind die Hauptkäufer von diesen Dingen, aber ich weiß nichts Bescheid. Wir besitzen kein Stück davon. Nur ab und zu werden wir angesprochen darüber, zu erfahren, was sie hier kosten für Freunde in den Staaten. Auf jeden Fall, diese Freunde hatten 10 oder 15 dieser Hummelfiguren. Es stellte einen Wert dar. Also ich kam in Schwitzen jedes Mal, wo wir in die Wohnung kamen, denn sie waren unten in sehr gut reichbarer Nähe der Hände unserer kleinen Söhne. Also ihr könnt euch denken, was für eine Plage das für uns war, zu diesen Leuten zu kommen zu Besuch. Ich wünschte, die Frau hätte die ganzen Dinge hochgetan, denn wir mussten ständig Nein sagen und das war nicht unsere Gewohnheit. Wir mussten sie ständig ablenken, abheben und rübernehmen zum anderen Punkt im Raum, dass sie nicht, und wohin krabbelten sie? Natürlich immer wieder zurück zu diesen Hummelfiguren. Nun, ich denke, beide Extreme sind falsch, aber ich betone, und ich glaube, ihr merkt, was hier gemeint ist, dass diese beiden Punkte, Freiheit und Verantwortung, mehr oder weniger in Ausgewogenheit geführt werden müssen während der Erziehung. Stellt euch bitte eine Graflinie vor, wo unten Freiheit ist, vermehrte Freiheit, und an der Seite Verantwortung. Und während des Lebens des Kindes am Anfang ist Verantwortung fast nichts und Freiheit auch fast nichts. Also unsere Kleine entscheidet sich nicht, was sie isst oder was sie trinkt und was sie anzieht, das wird für sie entschieden. Und dann kommt eine Zeit, wo sie anfangen kann, sich selber zu entscheiden. Das ist eine Freiheit. Und mit jeder Freiheit steigt auch eine gewisse Verantwortung. Wenn diese Dinge gleichmäßig steigen, Freiheit und Verantwortung, so wächst das Kind eigentlich in der Ausgewogenheit zu wissen, wie treffe ich Entscheidungen und zu lernen, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Die Gefahr ist, wenn die Freiheit fast null gehalten wird für ein Kind. Nein, das darfst du nicht, dorthin darfst du nicht gehen und das darfst du nicht anfassen und das darfst du nicht erleben. Dann wird das Kind 18 und kommt nach einer sehr frustrierenden, freiheitslosen Jugend plötzlich in die große Freiheit. Und kommt meinetwegen zum Militär und erfährt eine völlig andere Seite des Lebens. Ein Freund von uns, ein Engländer, war in einer solchen Erziehung aufgewachsen, wo er nur Eingrenzungen erlebt hat, sinnlose Einschränkungen erlebt hat während seiner Jugend und kam dann zum Militär und kam als erstes nach China. Und er sagte, ich konnte mit dem nicht fertig werden. Plötzlich war ich mein eigener Entscheider, ich entschied selber und war nicht bereit dafür. Und er ging ganz ins Extrem der Freiheit. Um diese Extreme zu vermeiden, wenn einer aus dem Haus kommt, müssen die Eltern in Ausgewogenheit Freiheit und Verantwortung miteinander verbinden und kombinieren während der Erziehungsphase. Und das andere ist, das andere Extrem, was ich sagte vorhin, wenn dem Kind die Verantwortung aufgetragen wird, viel zu früh große Entscheidungen zu treffen, für die es nicht gewappnet und gewachsen ist, wird es auch frustriert. Beide Situationen sind ungesund und frustrierend. Und ich sagte vor zwei Abenden, das Wort Ausgewogenheit ist meines Erachtens eines der wichtigsten Worte, das wir lernen können in Bezug auf die Kindererziehung. Ausgewogen. Beide Seiten einer guten Sache betrachten und nicht einseitig reaktionär werden. Wir tendieren zu reagieren auf Dinge und unsere Reaktionen tendieren fast alle zu weit zu gehen in die andere Richtung. Wenn man reagiert, wenn man aber agiert, wenn man initiiert, wenn man selber das anleitet und beide Seiten sieht, dann weiß man von Anfang an, ich bin nicht der Reagierende, sondern der Anleitende und weiß, warum ich es tue und was ich tue. Unser Ziel mit unseren Kindern ist, dass sie bis zum 18. Lebensjahr solch eine Reife erreicht haben, dass sie fähig sind, mit Gott und seiner Gemeinde umzugehen. Zweitens, dass sie wissen, wie man anderen Menschen dient. Drittens, dass sie wissen, wie man zwischenmenschliche Konflikte löst und Respekt dabei für andere zeigt. Viertens, dass sie fähig sind, mit ihrer Zeit, mit ihrem Geld, mit ihren Gaben umzugehen, mit Verantwortung. Fünftens, dass sie den gesunden Wert von harter Arbeit gelernt haben, dass sie eine gesunde Beziehung zur Arbeit bekommen haben. Denn wir müssen lernen zu arbeiten. Und sechstens, dass sie die Anerkennung der geltenden Autoritätsstrukturen anerkennen, dass sie sie sehen, dass der Chef ihr Chef ist oder die Schulleitung ist oder die Regierung eine obrigkeitliche Funktion hat, die für uns alle schützend und helfend ist. Oh, ich weiß, BGB ist sehr groß, zu groß vielleicht. Und es gibt viel zu viele Gesetze, vielleicht für unsere Geschmacke. In Deutschland gibt es sehr viele. Aber trotzdem, wir sehen ein, dass die Regierung im großen Ganzen unser Wohl im Auge hat. Wenn auch nicht vollkommen. Ich sagte vorhin, keine Autorität außer Gottes Autorität ist vollkommen. Auch die elterliche nicht. Eltern machen Fehler, die Regierung macht Fehler. Aber ich will, dass meine Kinder auch sich nicht ständig aufbäumen und aufhängen an den Problemen anderer, sondern dass sie reif sind, wenn sie das Nest verlassen. Das Problem der zu großen Freiheit führt eigentlich zu labilen, disziplinlosen Menschen. Das Problem der zu wenigen Freiheit führt zu einer Gesetzlichkeit und einer Einengung und oft zu einer kritischen Einstellung anderen Menschen gegenüber, weil solche Menschen sehr viel kritisiert wurden, weil wir alle Dinge falsch machen. Und wenn ständig Einengung kommen muss, muss das durch Kritik kommen. Das machst du falsch und das machst du falsch und auch das ist falsch und das ist falsch. Mach das bitte nicht und mach das bitte nicht. Und man lernt auch durch das Gehörte, das zu kopieren. Solche Menschen sind oft eine Last für andere, weil sie auch das lernen. Nein, 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 ständig zu sagen. Drittens, ein drittes Problem, übermäßige, harte, negative Kritik und Härte. Und das steht mit dem zweiten zusammen verbunden, wo zu wenig Freiheit da ist. Ein ständiger Strom von Kritik, um zu motivieren. Viele Kinder, wo sie in die Trotzphase kamen, haben das von ihren Eltern so mitbekommen, so wie die Eltern das von ihren Eltern und die Eltern von ihren Eltern und so weiter, dass sie kritisiert wurden. Und sie haben fast nur noch mit Kritik gelebt. Und ein Heruntersetzen. Sie wurde nicht geliebt, sondern es wurde mit einer unsachmäßigen, unverhältnismäßigen Härte gearbeitet in der Kindererziehung. In diesem Land ist das ein großes Problem gewesen. Ich habe mit Hunderten, buchstäblich mit Hunderten von Menschen gesprochen, in Deutschland und Deutsche auch im Ausland. und weiß, dass es ein übermäßiger Zahl von solchen Familien gibt, wo die Eltern mit bombardierender Kritik die Kinder erzogen haben, wo fast gar keine oder gar keine Annahme und Zärtlichkeit und Freundlichkeit da war. Solche Kinder haben zum Beispiel nie gehört vom Vater, ich habe dich lieb. Sie haben keine Umarmung erlebt. Als ich von diesem Problem erzählt habe, in den Vereinigten Staaten, kam ein Mann auf mich zu, dessen Frau aus der deutschsprachigen Schweiz kommt, und er kam weinend auf mich zu und sagte, Herr Pugh, das, was Sie heute gesagt haben, beschreibt meine Frau ganz genau. Sie ist krebskrank, wurde vor wenigen Wochen operiert und ihr Vater von der Schweiz kam. Und als er erfuhr, dass sie krebskrank wurde, hat er sie zum ersten Mal in ihrem Leben umarmt. Als ich eine Woche später davon erzählt habe, in einer anderen Gemeinde in Ohio, von diesem Phänomen vieler Familien in diesem Land, kam ein Mann auf mich zu, namens Schwarzwalder, so hat er es ausgesprochen. Schwarzwalder. Ich habe es ein paar Mal mir sagen lassen, bevor ich verstanden habe, was er gemeint hat. Dritte Generation Amerikaner, kann kein Deutsch. Und er sagte, Roger, du hast meinen Vater beschrieben, als ob du ihn 10 Jahre gekannt hättest. Er sagte, mein Vater hat mich nie umarmt und mich nie angenommen und mir nie gezeigt, dass er mich liebt, sondern ständig kritisiert. Das ist die dritte Generation. Und er sagte, es war die Beschreibung von meinem Elternhaus. Kein Lob oder kaum Anerkennung. Und dazu noch kommen oft negative Vergleiche oder überhaupt Vergleiche ziehen zwischen Kindern. Meine Eltern waren an diesem Punkt äußerst weise. Sie haben kein Lieblingskind gehabt, sie haben 3 Lieblingskinder gehabt. Wir waren 3 zu Hause. Und meine Eltern haben sich äußerst angestrengt, während unserer ganzen Jugend überhaupt nicht parteiisch zu sein mit uns. Und auch jetzt ist es so, dass wir wissen, wir sind alle gleich stark geliebt. Manche Eltern lassen es frei raus wissen. Das ist mein Lieblingskind. Ich war neulich bei einer Familie in Stuttgart und die stand da, das Kind, das Mädchen. Du bist mein Liebstes, gell? Könnt ihr euch denken, was das im Herzen des anderen Kindes tut und was das für die Beziehung tut, wenn diese Vergleiche zwischen den Kindern vor den Kindern gezogen werden oder die Kinder überhaupt Wind bekommen davon, dass es sowas gibt? Wir haben erfahren mit unseren Kindern, geschwisterliches Konkurrenzdenken ist ohnehin da. Denn wir haben versucht, das genau gleich zu tun wie unsere Eltern mit uns. Dass wir unparteiisch sind mit unseren Kindern und sie alle gleich lieben. Und doch haben wir von den Kindern gehört, das ist ein Vorteil für ihn und ein Nachteil für mich. Es beginnt da am Tisch, wo es um die Austeilung vom Kuchen geht, beim Kaffee trinken. Ich hörte von manchen Familien, die ein paar Kinder hatten, zwei Söhne hatten, der eine Sohn dürfte den Kuchen schneiden und der andere dürfte das erste Stück nehmen. Das ist nicht dumm. Und sie arbeiteten mit Millimetermaß. Kinder gleich zu lieben, ist nicht leicht. Denn nicht alle Kinder sind gleich. Wenn ich sage, ich liebe meine Kinder gleich, wäre es aber falsch zu sagen, wir haben sie gleich erzogen. Denn wir erziehen unsere Kinder nicht identisch. Denn sie sind alle ein Individuum, jeder für sich. Und wir gehen auf den ein, er hat andere Probleme als der zweite und der dritte auch noch andere Probleme. Und jetzt noch eine Tochter dazu, auf die wir ganz anders eingehen. Kinder sind nicht identisch, wir lieben sie gleich, aber erziehen sie nicht identisch, das ist unmöglich. Aber nicht mit Vergleichen arbeiten an den Kindern, wenn du hier bist als der Benachteiligte, dann habe ich großes Verständnis dafür. Weil ich sagen kann, als zweiter Junge, als zweites Kind in der Familie von drei, dass ich immer innerlich in Konkurrenz stand mit meinem älteren Bruder, obwohl wir nichts getan haben, um zu dieser Konkurrenz zu kommen. Und ich habe gesehen, was er leisten konnte. Er hat seinen Führerschein gemacht, ein paar Jahre vor dem ich es machen konnte. Und er hat in der Schule das erlebt, ein paar Jahre vor mir. Und ich dachte, oh, und da war in mir irgendwie ein strebendes Denken, hoffe ich, mache ich es mindestens genauso gut, wenn nicht besser. Denn das ist menschlich, zu konkurrieren. Und wenn Eltern noch dazu ihre eigenen Fehler tun, ist es sehr, sehr tödlich für die Beziehung zwischen den Kindern und für die Beziehung zu den Eltern. Kinder erzeugen einen unbegreiflichen Hass gegen die Eltern. Denk mal mit mir zurück. Isaac und Rebekka hatten Zwillinge. Und die Mutter hatte eine besondere Liebe zum einen und der Vater zum anderen. Und das ging so weit, dass die Kinder jahrelang überhaupt nicht miteinander sprachen, Jakob und Esau. Und die Problematik der Eltern übertrug sich auf die Kinder. Und das Benehmen der Eltern übertrug sich auf die Kinder. Man sollte eigentlich von der Bibel lernen, wie gefährlich es ist, Vergleiche zu ziehen. Nicht nur haben manche Eltern mit Härte und Kritik, sondern auch durch Entzug von körperlichem Kontakt, durch Kälte, keine Liebe oder kaum Wärme gespürt. Manche Eltern vermeiden Augenkontakt mit ihren Kindern. Kleine Kinder reagieren unheimlich auf Augenkontakt. Und wir machen diese Augenspiele und gucken um die Ecke mit jetzt unserer kleinen Tochter. Das macht so viel Spaß. Aber nichts kommt, bis die Augen sich treffen. Wenn Eltern das nicht gemacht haben, dann ist es auch verletzend gewesen für dich, weil du nicht vollgenommen wurdest. Ich pflege eine Gewohnheit in unserer Gemeinde, dass wenn kleine Kinder an die Tür kommen und auf Wiedersehen sagen, meistens oder oft pflege ich die Gewohnheit, mich runterzubeugen, dass wir direkt einander gegenüber auf dem gleichen Niveau sind. Dass wir einander Angesicht zu Angesicht anschauen können. Dass sie als volle Menschen angenommen werden. Kälte und Härte. Ein viertes Problem, das Problem der Respektlosigkeit von den Eltern zu den Kindern. Die Eltern haben den Kindern vielleicht erstens zu wenig Zeit gegeben. Der Vater hat gearbeitet und gearbeitet, schaffe, spare, Häusle baue. Kann nicht schwebeln, aber ihr versteht mich. Das bedeutet, dass für die Kinder oft nichts oder kaum was übrig bleibt. An Kontakt, an Interesse, an Zeit. Ich kenne das ein bisschen. Ich erzählte schon von meinem großen Respekt für meinen Vater. Mein Vater führte ein Lebensmittelgeschäft in einem Dorf und war auch Postamtleiter. Im gleichen Haus hat er die beiden Dinge gehabt und es war abends, da auf dem Land machte er so sommers den Laden so um 7:30 abends oder vielleicht 8 machte er zu, manchmal 8:30. Das war eine recht lange Woche. Jeden Morgen um 7 da zu sein, durchgehend offen bis 8:30 abends. Natürlich war er nicht jede Minute da. Und dann hat es oft Buchführung gegeben, abends nach Geschäftsschluss, 70 Stunden pro Woche, 80 Stunden pro Woche. Das ist das Einzige, was ich kenne, wenn ich zurückdenke an meinen Vater. Ich denke, mein Vater bereut es auch ein bisschen. Ich bereue es sehr, dass er manchmal nicht die Zeit hatte für uns. Ich habe ihm längst verziehen. Und wir haben die beste Beziehung. Die Beziehung war nicht krank, nur hätte ich gern mehr Zeit gehabt von ihm. Und ich denke, wenn ich auch von solch einer Sache reden kann in meiner Situation, wie viel mehr, wenn die Beziehung nicht in Ordnung ist und der Vater noch dazu gar keine Zeit oder kaum Zeit gibt. Jemand hat in den letzten Jahren eine Umfrage gemacht und festgestellt, dass der durchschnittliche amerikanische Vater etwa 20 Sekunden Zeit pro Tag für seine Kinder hat, fürs Gespräch. Nun, das ist Amerika. Hoffentlich kommt es nicht über den großen Teich oder hoffentlich ist es oder war es nicht so in deiner Familie. Zu wenig Zeit. Oder vielleicht nicht zuhören. Wir haben das Buch vorhin gehört. Wenn die Eltern reden, die Kinder reden und die Eltern hören nicht zu. Sie fahren dir über den Mund oder sie hören einfach nicht zu, haben keine Zeit zuzuhören. Du wirst nicht ernst genommen, du wirst ständig unterbrochen oder du beginnst etwas zu erzählen und sie führen den Satz zu Ende. Redest du mit solchen Leuten, die ständig deine Sätze zu Ende führen? Oh, ist das frustrierend. Man beginnt einen Satz und plötzlich kommen die Worte aus dem Mund des anderen. Ich kann mich gar nicht aussprechen. Manche Eltern machen das für ihre Kinder. Ständig ihre Gedanken ihnen vorsprechen. Nicht zuhören. Dem Kind nicht den Raum geben, sich selbst zu entfalten. Und wenn man hören könnte von der Seelsorge, wie viele Kinder sagen, das könnte ich meinen Eltern nie sagen. Das sagst du deinem Vater, das könnte ich ihm nie sagen. Entweder hat er keine Zeit, kein Interesse, oder wenn ich es ihm sagen würde, würde er es mir nicht abnehmen. Zu wenig Zeit. Nicht bereit zuzuhören. Oder, auch an diesem Punkt der Respektlosigkeit, die Kinder vor anderen zu blamieren. Oft bin ich mit Eltern zusammen, auch in diesen letzten Wochen mit Eltern zusammen. Und es belastet mich sehr, wenn ich höre, die Eltern beginnen, ihre Kinder zu beschreiben und die Kinder sind im gleichen Raum und hören zu. Ich denke, Moment, sind die Kinder nicht ganz geachtet als hörende Menschen? Sind alt genug? Haben beide Ohren, sie funktionieren? Ich habe vorletzte Woche ein Gespräch mit einer Person, die mit Gehörlosen zu tun hat, in einer gehörlosen Gemeinde. In unseren Gemeinderäumlichkeiten in Stuttgart trifft sich die gehörlose Gemeinschaft für diesen Raum Deutschlands. Und eine Frau, die tätig ist als vollzeitliche Mitarbeiterin, sprach sich aus über eine Familie, eine ungläubige Familie, wo ein gehörloses Mädchen in die Familie kam, geboren. Und die Eltern haben so getan, als ob sie gar nichts mitbekommt. Sie konnte nicht hören. Und die Eltern haben alles getan vor dem Kind, als ob das Kind gar nichts sieht und gar nichts wahrnimmt. Das Kind ist jetzt 16. So belastet, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Von sexueller Seite und von anderen Seiten her, weil die Eltern so dumm waren, dass sie dachten, das Kind ist dumm, es kann nichts mitbekommen, weil es nicht hören kann. Manche Eltern tun so mit ihren hörenden Kindern, als würden sie nicht hören können, und denken nichts dabei, was für Verletzung ausgewirkt wird, weil die Kinder beide Ohren haben. Und die Kinder werden dann blamiert. Eltern sprechen über die Fehler von dem kleinen Hans. Und der Hans ist da. Und ja, stell dir mal vor, das hat er gestern gemacht, diese Dummheit. Und der Hans hört zu und denkt, sie respektieren mich nicht. Sie nehmen mich nicht für voll. Sie blamieren mich schier vor anderen. Und was denkt der Hans? Wenn sie mich blamieren, dann blamiere ich sie, aber erst recht. Oder er geht innerlich kaputt, weil er denkt, ich werde nicht für voll genommen. Kleine Bäume sind ganze Bäume. Kleine Kinder sind ganze Menschen. Wenn jemand fragt, wie viele Leute waren da, und ich höre, die Antwort kommt, es waren 40 Menschen und 10 Kinder. Also das geht mir wie ein Schwert durchs Herz. Kinder sind ganze Menschen. Sie sind nicht ganz erwachsen, aber sie sind ganze Menschen und müssen für voll genommen werden. Eltern dürfen dieses Kind nicht so behandeln, ohne Respekt. Und noch ein Problem der Respektlosigkeit, das Privatleben des Kindes wird oft nicht respektiert. Ich sagte, mein Vater ist ein Postamtleiter gewesen und in Amerika ist es ein Verstoß gegen das Bundesgesetz, einen Brief anzufassen, der einem nicht gehört. Mein Vater hat das mir so tief eingefleischt ins Herz, dass Dinge, die mir nicht gehören, nicht anzufassen sind, dass ich nicht auf die Idee käme, eine Postkarte an meinen Sohn adressiert zu lesen, wenn ich merke, von dem Adressanten her, es ist an ihn gerichtet, ich lese die Postkarte nicht, es gehört mir nicht. Nun, das ist eine Postkarte, der Schreiber von einer Postkarte rechnet damit, dass es gelesen werden kann. Aber Briefe erst recht nicht. Dass die Eltern ihre Finger weglassen von dem Privatleben des Kindes, dass das Kind weiß, ich werde ganz geachtet, so wie die Eltern das für sich haben wollen und in ihrer Privatsphäre so geachtet werden. Oder Telefongespräche mitgehört. Dass Kinder sich nicht aussprechen können vor anderen, ohne dass sie denken, die Eltern hätten gehört. Oder noch eine Sache ist ständig zu hinterfragen. Ständig zu bohren und zu fragen, in das Privatleben hineinzudrängen. Ja, was denkst du über sie und was denkst du über ihn und warum gehst du bloß dahin und warum machst du bloß das? Und das Kind denkt, ich werde nicht respektiert. Und fühlt sich natürlich so von daheim weggetrieben. Zu viel Freiheit, zu wenig Freiheit, kritikgeladene Härte oder kaum Lob, Respektlosigkeit, 4 Problembereiche. Fünftens, Eltern sind selber unkonsequent. Ich habe hier einen Artikel von der Zeitung, ohne christliche Basis, von Leonberg, über Drogenabhängige und Drogensüchtige. Und selbst da sagen sie, dass Hauptproblem von Jugendlichen heute, die drogenabhängig sind, kommt aus der Familie. Da, wo sie die Geborgenheit nicht spüren, wo sie die Annahme nicht erleben, da gehen sie davon weg. Und da sagen sie auch dort, dass diese Kinder oft erzogen werden von respektlosen Eltern. Die Eltern rauchen Zigaretten und verlangen, dass ihre Kinder Haschisch nicht rauchen. Sie rauchen halt was anderes. Sie sind unkonsequent, wenn sie sagen, nimm zu dir gar nichts und selber nehmen sie viel zu sich. Bloß eine andere Form, mit anderem Etikett drauf. Eltern müssen selber eine gewisse Konsequenz im eigenen Leben führen und ein gutes Vorbild geben. Wenn sie Dinge von den Kindern verlangen, müssen sie sie selber tun. Und wenn man vor allem daran erinnert wird von den Kindern, und das kommt häufig mal vor, dass die Kinder einen ansprechen und sagen, Papa, hast du nicht gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Okay, du hast recht. Und ich beuge mich. Wenn sie hinten sitzen im Auto und mir über die Schulter gucken, um zu sehen, wie schnell ich fahre, und sie können sehen, was das Schild da sagt und vorschreibt, sie schauen auf meinen Tacho und sie erinnern mich. Papa, hier ist es 50. Danke. Denn ich sage ja, wir sollen der hiesigen Ordnung untertan sein und sich einhalten an diesen Dingen. Manchmal sehe ich es nicht, manchmal brauche ich diese Hilfe. Es ist mein bewusstes Reden bei meinen Kindern, haltet euch an der Geschwindigkeitsbegrenzung. Und wenn sie mir selber helfen, ist es natürlich ein doppeltes Vorbild für mich. Eine Hilfe von den Kindern und eine Ermutigung, konsequent zu sein. Und vor allem in der Konsequenz müssen Eltern einig sein in dem, was sie den Kindern sagen. Ich habe gewusst, wo ich zu meiner Mutter ging, Mom, darf ich? Sie sagt, geh zum Papa. Geh ich zum Vater, er sagt, was hat die Mutter gesagt? Sie sagte, komm zu dir. Oder wenn sie sagte, nein, dann sagte er auch, nein. Es war nicht Bach aus dem einen Lautsprecher und Beatles aus dem anderen, sondern es war das Gleiche. Ich wusste, ich konnte keinen Keil zwischen den beiden treiben. Es war das Gleiche. Ich wusste, vor uns waren sie einig. Sie haben bestimmt Uneinigkeiten gehabt, aber darüber haben sie gesprochen, hinter geschlossener Tür und das ausgearbeitet. Oder wenn sie es nicht sagen konnten, das wissen wir nicht, dann warteten sie, bis sie beide eine Meinung waren über eine Sache. Konsequenz muss da sein, sonst Frustration und Respektlosigkeit von den Kindern zu den Eltern, weil man merkt, ich weiß, wen ich bei wem ausspielen kann, sodass ich das erreichen kann, was ich will. Sechstens, eine falsche Rollendarstellung als noch ein Problem. Wir haben in diesen Tagen gesehen, wie wichtig es ist, dass die biblische Rolle des Mannes geachtet wird von dem Mann, dass er der Schützende, der Aufsehende, der Dienende ist an der Frau, der hat die Leitung und Aufsicht der Ehe und dass die Frau die dienende, unterstützende Rolle hat. Und wenn Kinder die falsche Rollendarstellung sehen, tragen sie ihr ganzes Leben lang daran und haben damit zu kämpfen, dass sie es korrigieren müssen, ganz bewusst. Kinder, die eine verkehrte Rollendarstellung gesehen haben in ihrer Ehe, in ihren Familien, sind für mich mittlerweile ziemlich leicht zu erkennen. Und ich habe auch eine Frage, die ich oft stelle, wenn ich mit manchen zusammen bin: War dein Vater der Leitende in deiner Familie? Und als ich die Frage etliche Mal beantwortet bekam, bekam ich dann ein Bild von einer Person, von einem Mann zum Beispiel, dass er wusste, wie er mit einer Frau freundlich, aber dienend umgeht in der Aufsicht. Und dann konnte ich sehen an dem Benehmen von einer jungen Dame, ob ihre Mutter, die ständig Angreifende war und die ständig Führende war in der Familie, oder ob sie gelernt hatte, von ihrer Mutter die richtige Rolle darzustellen in ihrem Benehmen, in Freundlichkeit und in Liebe. Siebtens, noch ein Problembereich: Es gibt kein Vorbild der Liebe den Eltern gegenüber, sich selbst gegenüber. Jemand sagte einmal, und ich stimme dieser Aussage zum größten Teil zu: Das Wichtigste, was ein Vater seinen Kindern schenken kann, ist, dass er ihre Mutter liebt. Ich finde die Aussage treffend. Meine Kinder müssen wissen, dass ich ihre Mutter liebe, denn sie lieben sie ja. Und wenn zwischen den Eltern die Liebe nicht stimmt, dann sehen das die Kinder. Und wenn sie dann später in die Ehe gehen, wissen sie nicht, wie sie mit einer Frau umzugehen haben. Ich hole meine Frau oft auf den Schoß und umarme sie vor meinen Kindern, zeige meiner Frau, dass ich sie liebe. Das Problem kommt schon vor. Und manche dieser Leute, die meisten dieser Leute, wissen nicht, mit wem sie sprechen können. Eine Frau kam einmal in die Seelsorge und sagte: Ich bin verheiratet, ich will nicht, dass mein Mann dieses weiß, aber ich komme nicht über diese schrecklichen Erinnerungen hinweg, dass ich misshandelt wurde in meiner Kindheit. Was kann ich da machen? Sie wollte ihren Ehemann nicht belasten. Manche Leute, eventuell hier, haben dieses Problem in der Vergangenheit. Dafür gibt es eine Hilfe in Jesus Christus. Ich möchte zu den Lösungen kommen. Wenn Eltern einen Fehler gemacht haben, und alle haben welche gemacht, vielleicht haben deine Eltern andere Fehler gemacht, das Erste an der Lösung ist, zu vergeben. Epheser Kapitel 4, Vers 32 sagt: Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebet einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Vergebung ist nicht billig. Vergebung kostet viel. Und Vergebung ist nicht leicht. Wenn wir daran denken, dass Vergebung dafür da ist, wenn Leute dir auf die Schuhe treten und sagen: Oh, bitte Entschuldigung, und ich sage: Ach, das macht nichts. Wenn es nichts macht, dann kann man das schon sagen. Aber angenommen, es sind schwerwiegende Probleme, die dein ganzes Leben belastet haben. Fehler, die die Eltern gemacht haben. Und du weißt, du kaust und trägst noch an diesen Problemen bis heute. Der erste Schritt in deinem Leben ist es, den Eltern zu vergeben. Ich kenne Leute, deren Eltern schon 15 und 20 Jahre tot sind. Wenn man über die Eltern spricht, werden ihre Gesichter rötlich. Man merkt, der Hass steigt, das Herz schlägt. Und sie können nicht ohne hasserfüllten Ton über die Eltern reden. Und die Eltern sind längst nicht mehr da. Vergebung bedeutet, sie zu entlassen von ihrer Verantwortung mir gegenüber. Ich habe keine vollkommenen Eltern, sondern Eltern, die Fehler gemacht haben. Eine gute Erziehung, aber mit Fehlern. Ich stieg in einen Zug. Mit 19 Jahren, es war so Mitte Januar, 20. Januar 1963. Und stieg in einen Zug im Bundesstaat Washington, ganz im Westen Amerikas, um wieder zurückzukommen nach Deutschland mit 19 Jahren. Ich war schon 4 Monate hier in Europa gewesen mit einem Singeteam von Jugend für Christus und wurde gebeten, vom Jugend für Christus Leiter Berlins zurückzukommen. Und ich habe meine Eltern um Erlaubnis gebeten, ob ich das nicht tun dürfte. Ich flog zurück Mitte Dezember in die Staaten und fragte um diese Erlaubnis, darf ich zurück? Und es war die Frage, ich unterbrach dadurch mein Studium. Meine Mutter hatte erhebliche Sorgen, dass ich mein Studium nicht vollenden würde. Aber meine Eltern haben gesagt, Roger, wir übergeben dir die Verantwortung für die Entscheidung. Die Entscheidung, die du triffst, ist die, die wir unterstützen. Mit 19. Nun, ich habe es nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich habe gebetet und gerungen. Ich habe um Ratschlag gebeten von anderen. Und etwa am 10. Januar habe ich mich entschlossen, ich will zurück. Meine Eltern standen ganz dahinter. Und am Abend, jetzt vor der Abfahrt mit dem Zug, sind wir zu einem kleinen Lokal gegangen und haben miteinander gegessen. Ich sollte sie erst in einem Jahr sehen, kommenden Weihnachten. Stieg in den Zug. Und dann kam es in mir hoch, was für Eltern ich habe. Und ich dachte an das, was sie gut meinten in meiner Erziehung, wie viel sie investiert hatten, wie sie gebetet hatten, wie sie ihre Hände geöffnet hatten, dass ich gehen konnte. Und wie sie auch vorbildlich waren in ihrer vollen Unterstützung von dem, was Gott führte in meinem Leben. Ich fing an zu weinen. Ich weinte ununterbrochen eine halbe Stunde lang in Dankbarkeit. Und ihr könnt euch denken, mir gingen viele Gedanken durch den Kopf. Da dachte ich auch an die Fehler, die meine Eltern gemacht hatten. Ich dachte an das besondere Problem, das mir sehr groß vor Augen wurde und über das ich schon mit meiner Mutter gesprochen hatte. Ein Problem, ein Fehler, den ich bis heute für einen Fehler halte. Und ich sprach meine Mutter an und ich sagte, Mutter, ich denke, das war ein Fehler. Und meine Mutter sagte, Roger, ich sehe es anders. Und wir blieben 2 ganz verschiedene Meinungen über dieses Problem. Und an dem Tag im Zug gingen diese Gedanken mir durch den Kopf und ich sagte, und was soll's? Ich kann die Fehler nicht rückgängig machen. Und meine Eltern bleiben der gleichen Überzeugung in manchen dieser Dinge. Das Einzige, was ich tun kann, ist ihnen vergeben. Ich will die Beziehung mit meinen Eltern, ich will nicht recht haben. Ich will, dass Liebe besteht zwischen uns. Und da habe ich vergeben. Und ich bin so dankbar, sagen zu können, dass es mir nicht in den Sinn käme, auch nicht gekommen ist, meine Eltern anzusprechen auf diese besonderen Dinge, die mich so schwer zu schaffen gemacht haben in meiner Jugend. Sie sprechen auch nicht drüber. Wir suchen eine gute Beziehung miteinander zu haben. Warum soll ich meine Eltern noch in Rechenschaft ziehen? Die Erziehung ist vorbei. Vergib deinen Eltern. Sie können es nicht mehr rückgängig machen. Entlasse sie aus ihrer Verantwortung. Und weißt du, was das tut? Das entladet dich. Manche Leute sind mit einem Seil an ihre Vergangenheit gebunden, mit einem Stahlseil. Und sie kommen nicht vorwärts, sie schleppen die ganze Vergangenheit mit. Und wenn man mit ihnen spricht, ihre Probleme sind noch so gegenwärtig, als wären sie erst gestern geschehen. Vergib. Aber du kannst nicht vergeben ohne die Hilfe Gottes. Es ist unmöglich. Du musst seine Hilfe haben, um den Eltern vergeben zu können. Das bedeutet, Herr, vergib mir für das, was ich falsch gemacht habe an dir. Herr, reinige du mich, denn ich hab's auch nicht korrekt gemacht. Aber, Herr, ich will vergeben. Und wenn du deinen Eltern vergibst, dann kann etwas zwischen dir und ihnen geschehen, was so wunderbar ist, man kann das nicht beschreiben. Dann hast du die Möglichkeit, ihnen zu dienen, sie zu unterstützen, ihnen beizustehen in ihrer Not. Zweitens, nicht nur Vergebung, zweitens, ehre sie, ehre deine Eltern. Wie sieht das aus? Wenn du zu Hause bist, sage es und zeige es ganz praktisch, dass du sie liebst. Hast du deinen Eltern in diesem Kalenderjahr gesagt, ich habe dich lieb? Hast du es ihnen mitgeteilt? Ich freue mich, dass es euch gibt. Hast du ihnen gesagt, dass sie dir viel bedeuten? Sie sind Gottes Weg, dass du auf die Welt kamst. Hast du persönlich das ihnen gesagt? Die Post sagt es so schön, ruf doch mal an. Schreib mal wieder. Ich bin kein Poster. Mein Vater war. Die amerikanische Post ist kaputt gegangen, seitdem er nicht mehr dafür arbeitet. Nun, ich denke, es ist gut, wenn man eine Meldung gibt an die Eltern. Ich freue mich, dass es euch gibt. Nicht nur am Muttertag, nicht nur beim Geburtstag. Tu das mal unter der Woche einmal. Geh mal kurz vorbei und sag, heute will ich nichts holen, heute will ich nur eine Last loswerden. Ich will euch nur sagen, dass ich euch liebe. Ich denke, sie müssten sich eventuell hinsetzen. Wenn sie das so unangemeldet, unerwartet von dir bekämen. Was? Du kommst vorbei, um nur zu sagen, dass du uns liebst? Oh, danke. Fange du an mit der Liebe zu deinen Eltern. Auch wenn sie es nie dir gesagt haben, sag du es ihnen. Worüber klagen die meisten Menschen über diese Welt heute, dass sie aus den Fugen geraten ist? Und dass es so lieblos zugeht in der Welt. Die Bibel sagt ja, in der Zeit kurz vor dem Jesus Christus zurückkommt, wird die Lieblosigkeit sich mehren. Die Liebe in vielen wird erkalten. Und wir dürfen nicht sagen die ganze Zeit, oh, wie schrecklich, wie lieblos es ist in der Welt. Wir müssen die Anstifter sein von Liebe. Wir müssen diejenigen sein, die anfangen, anderen Liebe zu zeigen. Wenn du deinen Eltern vergeben hast, so bist du in der Lage, mit der Tat der Liebe zu beginnen. Schicke ihnen Anerkennungen. Gib ihnen deine Zeit. Mähe ihnen den Rasen. Repariere den Wagen. Hilf mit dem Umbau. Zeige dein Interesse an ihr Wohl. Sie zeigten es während der ganzen Erziehung an dich und dein Wohl. Sei kreativ, suche schöpferische neue Wege. Du kennst ja deine Eltern. Und du weißt, was ihnen eine Freude machen würde. Mach ihnen diese Woche eine Freude. Diese Verkündigungswoche hätte nicht erreicht, wenn es nicht zur Tat kommt in unseren Familien. Und du musst bereit sein zu sagen, ab diese Woche will ich beginnen, meinen Eltern zu zeigen, in der Tat und im Wort, dass ich sie liebe. Eine Überraschung veranstalten. Meine Frau hat bei dem 25. Hochzeitstag ihrer Eltern ganz überraschend etwas veranstaltet, dass viele eingeladen wurden. Sie fuhr extra vom Studium nach Hause, um ihnen eine Freude zu machen. Nicht allzu lange darauf starb ihr Vater. Und sie ist heute sehr froh, dass sie das getan hat, eine Freude gemacht zu haben. Überrasche sie mit etwas Positivem. Baue du die Brücke zu ihnen wieder auf. wenn die Brücke abgeschlagen wurde. Fange du an zu lieben. In Römer Kapitel 12 am Ende haben wir eine Aussage, die wir nicht übersehen dürfen in unsere Verantwortung. Da, wo Paulus gesagt hat in Vers 19, rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebet Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn deine Eltern Fehler gemacht haben, so stellt ihre Grundbedürfnisse fest und stillt sie. Dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Diene deinen Eltern in bewusster Liebe. Ich sehe aus diesem Zusammenhang, wenn auch deine Eltern in feindschaftlicher Beziehung zu dir stehen sollten, gib ihnen ein Glas Wasser. Das bedeutet, was ist ihr Grundbedürfnis? Manche Kinder sind so versteift, dass sie wissen, meine Eltern würden gern, dass ich anrufe. Und gerade das mache ich nicht, weil ich weiß, sie würden das gern haben. Das ist nicht christliche Liebe. Christliche Liebe ist zu wissen, meine Eltern würden das gern erleben, also tue ich das. Wenn ich das kann und wenn ich das darf, natürlich. Vergib ihnen, ehre sie aktiv. Drittens, suche andere Vorbilder an den Stellen, wo deine Eltern versagt haben. Neue Vorbilder für die Dinge, die deine Eltern verkehrt gemacht haben. Lese Biografien von Eltern, die es richtig gemacht haben. Schau in deinem Bekanntenkreis, da macht eine Mutter es richtig, wo meine Mutter versagt hat. Von der will ich das abgucken. Da macht ein Vater es mit seinen Kindern richtig. Von dem will ich das lernen. Viertens, tue dasselbe besser. Tue es selbst besser. Kritisiert deine Eltern nicht mehr, sondern mach es selber. Besser, wie deine Eltern das gemacht haben. In 1. Timotheus 4, Vers 12, niemand verachte deine Jugend, sondern werde ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit. Mach es selber. Selbst wenn deine Eltern große Fehler gemacht haben, wiederholt sie nicht. Die Macht der schlechten Gewohnheit durch das Schlechte der Eltern in manchen Punkten wirst du tendieren zu wiederholen, aber du kannst das überwinden. Waren deine Eltern unkonsequent? Brauchst du nicht zu sein. Waren sie mit Härte in der Erziehung dabei? Sei nicht hart. Waren sie barsch? Sei nicht barsch. Waren sie zu weich? Sei konsequent. Mache es selber mit Gottes Hilfe besser. Ich denke, es ist nur möglich, so zu handeln, wenn wir Jesus Christus persönlich kennen. Der Maßstab, den wir heute gesagt haben und dargestellt haben, wie wir mit unseren Eltern umzugehen haben, ich finde es persönlich nur möglich, von dem, was ich weiß aus der Schrift, von dem, was ich weiß in der Seelsorge, nur mit der Hilfe Jesu Christi. Jesus Christus starb am Kreuz und zeigte uns, wie Liebe aussieht, wie Konsequenz aussieht. Und wir können es nicht besser machen ohne seine Hilfe. Wenn du hier bist heute Abend und ihn nicht kennst, möchte ich es dir schwer ans Herz legen, zu überlegen, wie du Gott kennenlernen könntest über Christus. Komm zu ihm mit der ganzen Last deiner Vergangenheit und lass dich reinigen und lass dich retten und lass dir helfen von ihm. Wir neigen uns zum Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass es einen Ausweg gibt aus der Verklemmung unserer Vergangenheit. Und dass wir nicht ständig belastet durch die Welt gehen müssen, sondern dass wir, so wie du uns vergeben hast, auch anderen vergeben dürfen, die es mit uns falsch gemacht haben. Vergebung, Herr, ist nicht billig. Vergebung ist nicht leicht, sondern kostet uns alles, was wir haben und sind in dir, weil der Preis so hoch war. Vater im Himmel, das, was wir gelitten haben durch die Fehler, soll uns nicht mehr binden. Wir wollen befreite Menschen sein, glücklich, froh in dir. Danke für diese Zeit zusammen und ermutige du uns alle gemeinsam, dass es Hoffnung gibt in Christus. Amen.